FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
Tag zusammen, da sind wir wieder nach einer etwas längeren Pause. Der Alex.
Hi.
Der Guido, ich grüße euch. Und wir haben Hennes den Achten auch noch mit dabei, sozusagen als bockigen Wecker sollten wir zwischendurch mal einnicken. Alex, ich zumindest leide an akutem Schlafentzug. Wie geht's dir nach der Mammut-Mitgliederversammlung?
Ja, ich habe heute Morgen auch schon gemerkt, dass ich den ein oder anderen Fehler im Text einbaue, weil ich noch nicht richtig wach bin. Aber ich finde es sehr schön, dich wiederzusehen, weil derzeit sehe ich dich nicht nur öfter, sondern auch vor allen Dingen länger als meine Frau.
Also, irgendwas läuft Abend hier schief. Ja. Aber wenn einer Marathon kann, dann Alex, muss ich ganz kurz erzählen, der Mann kann nicht nur so eine Mammutsitzung leicht verkraften, sondern der kann auch Marathon laufen. 3:49 beim Köln-Marathon am vergangenen Wochenende.
Aber
ich finde, das ist erstmal eine Welle wert. Jetzt darfst du was sagen.
Ja, vielen Dank, Guido. Oh, die Welle ist aber ganz schön laut. Nein, aber vielen Dank, Guido. Du hast mich ja da am Schluss noch angefeuert, standst ja am Ziel. Mit dem Tom, ich habe euch irgendwo im Hintergrund noch gehört, wobei ich war so im Tunnel, da ging gerade mal gar nichts mehr, wenn ich ehrlich
bin. Da war nur noch schwarz,
ja,
oder?
Ja, ja, aber das...
Ich habe mir mal kurz Sorgen gemacht, im Ziel bist du zusammengeklappt, aber es ging dann relativ schnell wieder, ne?
Ja, ich bin da halt die letzten 10 Kilometer nur noch meine Mitläufer hinterher und der Arne, der vor mir lief, und ich habe nur noch seine Schuhe gesehen, und als er in diese Ziellinie kam, musste ich mich erstmal kurz hinlegen und ein bisschen verschnaufen. Was ich allerdings nicht empfehlen kann, ist 3 Tage später 7 Stunden zu sitzen. Da tut dir wirklich jeder Knochen
Krampfgefahr.
Ja, das stimmt allerdings.
Vom Marathonlauf schwenken wir aber dann gleich wieder um zu der angesprochenen Marathonsitzung der Mitgliederversammlung 2018 des 1. FC Köln, die sehr emotional war, die einen neuen Mitgliederrat gebracht hat und damit einiges erzählt hat, ja, über das Innenleben des Vereins. Sprechen wir gleich drüber, hören uns Reaktionen an vom Vorstand und dem Vorsitzenden des Mitgliederrats, Stefan Müller-Römer. Wie gewohnt aber auch diesmal erstmal vorneweg das Sportliche. Und da knabbern wir immer noch so ein bisschen am 1:2 gegen den Tabellenletzten Duisburg. Geht euch vielleicht ähnlich, oder?
Das ist grauenhaft, aber das ist FC, ne? Wenn sie Punkte holen müssen, dann klappt das nicht.
Und warum klappt es nicht, Marco Höger?
Ja, scheiße gespielt, soll ich dazu sagen.
Ja, Thema eigentlich durch. Nee, ja. So leicht machen wir es uns nicht. Wir gehen da schon ein bisschen mehr in die Tiefe. Was hat so deine erste Analyse ergeben? Woran hattet ihr Lehen?
Das konnte Markus Anfang gestern auf der Sitzung dir auch nicht so recht beantworten. Nein, aber da kam ein Gegner mit einem neuen Trainer, der allerdings das letzte Spiel gegen Markus Anfang bitter verloren hatte. Diesmal hat er sich was überlegt gehabt. Das hat wunderbar funktioniert. Und ja, beim FC muss man sehen, da entwickelt sich was ein bisschen gefährlich aussieht, nämlich dieser kleine Albtraum eines Heimkomplexes, ne?
Ja, und sprechen wir gleich auch noch zu. Armin Fehl hat da noch Interessantes zu gesagt. Aber erst noch mal ganz kurz, gerade diese erste Halbzeit. Also vielleicht ging es dir da ähnlich. Ich war erstmal fassungslos. Ich habe lange überlegt, wer ist jetzt eigentlich Tabellenerster, wer ist Letzter? Weil die groben Fehler auch im Spielaufbau, die einfachsten Dinge falsch gemacht, hat der 1. FC Köln und nicht der MSV Duisburg. Mhm. Und das nach 3 Siegen zuvor in Folge. Also die Brust, die war ja eigentlich gigantisch breit beim FC. Und Duisburg hatte gerade mal 2 mickrige Pünktchen auf dem Konto, Tabellenletzter. Aber die haben den FC zu Fehlern gezwungen, beziehungsweise er hat sich freiwillig fabriziert schon fast und hat Druck gemacht. Der FC nicht eine Torchance. Bis zu einer guten halben Stunde ungefähr.
Vielleicht haben wir sie zu viel gefeiert, vielleicht haben sie auch selbst zu viel gefeiert. Also man hat ja nach der Alm das Gefühl gehabt, jetzt sind wir im Flow, da kommt der Tabellenletzte, da bauen wir unsere Führung nochmal auf und dann reiten wir das Ding mal ganz schnell von vorne weg. Vielleicht ein paar Selbstverständlichkeiten zu viel, die aufgetaucht sind, vielleicht die eine oder andere Nachlässigkeit. Machte zumindest so den Eindruck, wenn du siehst, wie du den Gegner stark machst und wer den stark macht, also direkt 2. Minute dieser Fehlpass von Zichos, wo die dann blank stehen, dann Jonas Hector, der erfahrenste überhaupt, macht da Abspielfehler, die also zum Haare raufen und
Sobich hatte noch einen drin, Matthias Bader, kannst du eigentlich durch die Bank durchgehen, ne?
Also das dann merkt natürlich so ein Gegner, da geht was und jetzt spielen wir hier drauf, und die wissen natürlich auch, dass Paderborn hier schon gewonnen hat, dass der andere auch gut aussahen, dass Union hier am Rand, also kurz vor dem Sieg stand. Ja. So, und und dann geht so ein Spiel dahin. Was ich dann aber auch nicht verstehe, ist halt irgendwie, du gleichst dann glücklich aus und gibst es dann trotzdem ab.
Ja, Hector. 1:1. Da dachte ich, okay, vergessen wir jetzt alles, was vorher war. Jetzt kriegen sie die Kurve nach diesem Tor, aber es kam ja dann anders. Aber Ehre wem Ehre gebührt, war ja ein schöner Treffer, Kopfballtreffer, wieder nach Standard, hören wir nochmal gerade rein.
Es wird höchste Zeit, dass der FC hier endlich wach wird und anfängt Fußball zu spielen. Nach 5:30 Minuten und einem 0:1. Louis Schaub mit der Ecke von der rechten Seite, linker Fußball kommt mit Efe, Kopfball Terodde und da ist er drin, da ist er drin, Jonas Hector, der Kapitän macht's, 1:1, oh, das hat's aber auch gebraucht hier.
Ja, hat's gebraucht. Ich glaube, Kopfballverlängerung kam von Subic. Hatte ich in dem Moment nicht ganz richtig auf dem Schirm.
Also, dass du es falsch siehst.
Aber die standen auch eng beieinander.
Ja, aber das war schon, wenn du das in der Zeitlupe gesehen hast, war schon geil, wie die zwei Gegenspieler an dem Subic zerschellten. Und wie man jetzt weiß, hat er ja mit gebrochenem Zeh auch noch gespielt und war trotzdem eigentlich über 90 Minuten der beste Kölner. Das war schon cool gemacht, muss man sagen. Das hat's
gut ausgesehen. Okay, und du machst jetzt das 1:1 so. Ja. Stadion kommt wieder auf, pusht dich nach vorne, aber die nächste dicke Möglichkeit hatte wieder der Gast, hatte wieder der MSV. Wenn Horn diesen Kopfball da nicht sensationell noch an die Latte lenkt, dann geht's wieder mit dem Rückstand in die Pause.
Weißt du, also was mich so ein bisschen, also für mich so eine Erklärung ist, ist halt einfach, dass diese die Gegner versuchen, auch die Kölner Bank in Aufruhr zu versetzen und schaffen das auch Spiel für Spiel.
Da war viel los, ne?
Ja, genau. Also da war halt immer dieser Ivica Krilic, der ja auch mal in Köln und bei Fortuna lange gespielt hat, hat da schön Alarm gemacht, der Lieberknecht hat auch und vor allen Dingen, also Markus Anfang war für seine Verhältnisse sogar mal ruhig, aber seine Co-Trainer, die haben halt richtig Gas gegeben und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das auf die Mannschaft übertragen hat und da fehlt mir ein Stück weit dieses Souveräne, das du eigentlich haben müsstest, wenn du da oben stehst und dann kommt das Schlussdicht und dann, was wollen die da neben dir, ne? Also die haben 2 Punkte, also mach dein Ding und lass dich da nicht in so Kram, in so kleine Gefechte verwickeln und das war für mich so ein Grund, warum du nie irgendwie in diesem Spiel das Gefühl hattest, klar, die waren in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser.
Sie haben es definitiv versucht, das kann man der Mannschaft nicht vorwerfen, aber spielerisch war das
immer noch
eine kleine Steigerung, aber noch längst nicht das, was sie normalerweise können.
Du hattest die eine Chance von Cosiello, dann hast du zweimal T-Rods und da merkst du natürlich auch, wenn dann mal T-Rod nicht trifft, wer macht in diesem Mittelfeld ein Tor? Also das ist halt irgendwie, da kommt noch viel zu wenig Torgefahr, auch Louis Schaub zum Beispiel, der sieht immer toll aus, was er macht, aber er muss dann auch mal gucken, dass er...
Hatte wieder ein, zwei Möglichkeiten, wo er mal abziehen kann. Ja. Wartet den Tick zu lang und dann ist die Schussbahn zugestellt.
Ja, ja.
Diese Unsicherheit, die ja echt überraschend war, vor allem in der ersten Halbzeit, da brauchst du ja dann normalerweise auf dem Platz welche, die die Ansagen machen, die das Ganze organisieren, die Mannschaft mitreißen. Fehlt es da aus deiner Sicht noch?
Marco Höger ist eigentlich einer, der es aus dem zentralen Mittelfeld machen kann. Auch Jonas Hector als Kapitän ist da natürlich gefragt, aber kommt vielleicht noch ein bisschen wenig.
Richtig. Also der Einzige, der halt ja auch von der Leistung her so überzeugend war, dass du sagen konntest, der strahlt irgendwas von Sicherheit auf die Mitspieler ab, war ja eigentlich Sobiech mit Abstrichen Marco Höger. Aber da fehlt mir in der Tat von so einem Hector, von so einem Zichos so ein bisschen dieses, wir gehen vorweg. Da hat es halt sicher dran gemangelt und dann wirst du dann plötzlich auch hinten wieder anfällig. Du hast die Problematik, dann außen, Janis Horn geht dann nicht gegen die Flanke hin und Matthias Bader, der junge Kerl, der kann einem fast leid tun, hat sicher das alles gut gemeint, aber der stellt sich manchmal halt im Zweikampf noch sehr, sehr deppert an und macht ihn dann selbst rein. Gut geschlafen haben wird der Junge nicht. Ne?
Und ist er vielleicht ein Beispiel, das belegt, dass der FC tatsächlich, du hast es schon angesprochen, diesen Heimkomplex hat, wenn wir uns die Bilanz anschauen. 2 Siege, ja, aber auch ein Unentschieden und jetzt 2 Niederlagen, auswärts alles gewonnen. Also auch die Siege zu Hause waren ja knapp und auch ein bisschen glücklich teilweise. Ja. Also zu Hause läuft es definitiv deutlich schlechter als auswärts. Hat der FC einen Heimkomplex? Bader ist ja auch noch ein junger Mann, der sich vielleicht noch so ein bisschen zu sehr anstecken lässt von der Erwartungshaltung und dem Druck.
Ja, von der Stimmung auch halt irgendwo. Vielleicht wollen sie gerade zu Hause noch einen Ticken zu viel. Und vielleicht aber auch kann man sagen, dass die Gegner hier in Köln noch weniger unter Druck sind als vielleicht zu Hause. Zu Hause wird es ein Heimspiel immer gewinnen, egal wer kommt. Wenn du halt in Köln spielst, das ist ja, es ist das einmal Karneval für die Fans, das ist die Riesenchance für die Mannschaft gut auszusehen. Die Duisburger haben es toll ausgenutzt, der FC muss da aufpassen. Also die dürfen auch nicht zu viel den Gegner den Eindruck vermitteln, hier geht jedes Mal was. Ne? Also das ist halt irgendwie, die kommen ja jetzt alle hin und denken, Duisburg hat da gewonnen, Paderborn hat da gewonnen. Mal schauen, vielleicht klappt bei uns ja auch was. Und der Armin Fee hat auch schon ein bisschen Alarm geschlagen und hat dann irgendwie nach dem Spiel gesagt, ja,
das reicht nicht für einen Aufstieg.
Um aufzusteigen, musst du auch die Heimspiele gewinnen.
Genau. Und wir haben ihn dann auch gefragt, wie sehen Sie es, Herr Fee? Heimkomplex, ja oder nein? Auch da eine klare Antwort von ihm.
Das Schöne, das gibt es ja nicht, vor knapp 50.000 zu spielen. Also wir haben ja etliche Spieler drin in der Mannschaft, die das ja auch kennen. Ja, also das kann jetzt nicht hemmen. Das wäre ja der Aberwitz.
Sehe ich ähnlich, wenn du dir anguckst, wer da auf dem Platz stand. Timo Horn hat schon eine Riesenerfahrung, obwohl er noch relativ jung ist als Torwart. Davor Sobich, ganz erfahrener Abwehrspieler, über 200 Zweitligaspiele, ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Schichors bringt auch viel Erfahrung mit. Jonas Hector, Marco Höger, kannst ja viele aufzählen. Aber wir Ausnahme ja jetzt viele, vielleicht Matthias Bader, den wir angesprochen haben.
Ja, aber wir können jetzt viel darüber reden, was für Erfahrungen die alle haben. Aber ja, ich sehe auf dem Platz eine Mannschaft, die nicht sicher ist und nicht souverän ist. Also, ja, also Armin Fee kannst du ja gerne absprechen, nur also überzeugen können mich nur die Spieler und nicht das, was der Manager sagt letzten Endes.
Da kann und will ich dir nicht widersprechen. Es muss sich also deutlich was tun. Der FC hat jetzt ein bisschen mehr Zeit durch die Länderspielpause. Nächstes Spiel dann auswärts wieder. Da hat es ja bisher immer gefluppt beim Ex-Club von Markus Anfang, Holstein Kiel. Könnte eine sehr, sehr interessante Partie werden, denn Holstein Kiel, auch unter dem neuen Trainer, spielt immer noch munter drauf los nach vorne.
Also wenn man sich an dieses...
Also könnte ein schöner Schlagabtausch werden.
Ja, also auch wenn man sich an diese Spiele in Hamburg erinnert, wo die ja wirklich ein Riesenspiel abgeliefert haben und 3-0 gewonnen haben, dann weiß man, die haben auch keine Angst vor dem FC. Da wird auch der eine oder andere sehr gerne gegen Markus Anfang spielen und sicher nicht unmotiviert auf dem Platz erscheinen. Das wird eine heiße Kiste und das wird das ist ein Stadion, das vielleicht auch hier die Timo Horns und Jonas Hector aus dieser Welt nicht so gewöhnt sind, weil da noch so eine richtige alte Hütte ist. Ja, es wird auf jeden Fall interessant, vor allen Dingen, du musst halt ja irgendwie in der Spur bleiben. Wenn du jetzt wieder dich zurückfallen lässt in dieses Verfolgerfeld, das ist halt riesengroß und dann könnte plötzlich nochmal Nervosität aufkommen und das will ja keiner.
Gerade wenn du so ein klarer Favorit halt in der Liga bist, ne? Eine Niederlage kann mal passieren, aber zwei wären dann schon fast dramatisch. Dann spricht wieder die ganze Öffentlichkeit von der großen Krise. Siehe jetzt Bayern München in der ersten Liga. Da geht's hoch her und Ähnliches droht dann natürlich ganz schnell in Köln.
Ja, und du hast natürlich noch, also ich will es ja nicht beschreien, aber wenn du jetzt hörst, so bin ich Zehnbruch, der war eigentlich ein ganz wichtiger Stabilisator die letzten Wochen. Da hast du mit mir riesiger Ersatz. Eine richtige Lösung rechts hinten hast du auch immer noch nicht gefunden. Jetzt soll der Masserisse nächste Woche wieder ins Training einsteigen, aber sind wir mal ehrlich, bei aller Liebe für den Cello, der überragend hat er auch noch nicht gespielt.
Er gehört eigentlich eine Position nach vorne, ja, weiter nach vorne.
Ja, und vielleicht bräuchte der auch mal zwei Wochen Pause, aber da wird halt jedes Mal wieder, muss er offenbar reingeschmissen werden, weil man den anderen nicht so vertraut. Man fragt sich natürlich, warum ist Benno Schmitz nicht näher an der Mannschaft dran, weil das ja doch auch so ein Wunschtransfer von Armin Fee war. Der scheint mir aber deshalb ja noch deutlich hinter Matthias Bader immer noch zu stecken, aber naja,
wer weiß. War jetzt zumindest im Kader gegen Duisburg, aber ja, der Trainer hat noch nicht so wirklich Signale ausgestrahlt, dass er demnächst dann auch in der Startelf steht.
Ja, ein bisschen leid hat mir jetzt, dass Cosello nicht diese Leistung bestätigen konnte, die er in Bielefeld gebracht hat. Da wird es jetzt auch nochmal sicher wieder Überlegungen geben, änderst du da wieder was? Bringst du Gerassi rein, wobei der nach seiner Einwechslung auch keine Akzente so richtig setzen konnte. Da muss man sehen, aber da haben sie ja dieses Mal auch noch ein bisschen Zeit, um sich was zu überlegen.
Also wir wollen die Krise um Gottes Willen noch nicht heraufbeschwören. Nein. Nach einer Niederlage der FC ist, das wollen wir nicht vergessen, immer noch Tabellenführer in der zweiten Liga. Zwei Punkte Vorsprung, das ist immer noch ein richtig guter Saisonstart jetzt nach 9 Spieltagen. Und die Mannschaft hat ja in mehreren Spielen auch angedeutet, was sie drauf hat.
Ja, ich habe auch gestern noch länger mit Markus Anfang zusammengesessen. Da hat er halt irgendwie auch nochmal deutlich gemacht, dass man aufpassen muss, nicht zu viel Druck jetzt auf diese Mannschaft zu kaprizieren. Dass man halt irgendwie auch das Problem hat, dass dass alle drumherum sagen, ja, wir bügeln jetzt diesen Fehler wieder aus und sind im Grunde, also alle nur noch darauf warten, weil wir endlich aufgestiegen sind und endlich wieder erste Liga spielen. Aber er muss halt mit seiner Mannschaft dieses Werk vollbringen. Und das ist Wochenende für Wochenende harte Arbeit. Und da hilft es nichts, wenn man zu früh die Nerven verliert. Also man sollte da auch ein gewisses Maß an Gelassenheit vielleicht auch im Umfeld, also vielleicht auch bei uns walten lassen. Und ja, wenn die Auswärtsserie so hält, muss man gar nicht so viele Heimspiele gewinnen.
Also es könnte auf jeden Fall ein sehr emotionales Spiel werden in Kiel. Nicht nur, weil Markus Anfang bei seinem Ex-Club antritt, sondern weil auch jetzt gefühlt von der Ausgangslage einiges auf dem Spiel steht.
Ich bin nicht der Einzige, ne? Du hast ja Drexler noch und du hast ja
Drexler, klar, Rafa
Schichos. Also das wird für einige eine Heimkehr werden. Also es, ja, da dürfen wir uns alle drauf freuen.
Genau, freuen wir uns drauf und ja, ohne Emotion geht es beim FC nicht, sowohl sportlich als auch, wir haben es angekündigt, wenn es um die Mitgliederversammlung geht. Auch da ja, waren einige Emotionen drin. Das Ganze ist ja auch mit Spannung erwartet worden, weil es ja doch einiges im Vorfeld gab, was da vorgefallen ist. Wir erinnern uns nochmal ganz kurz, Armin Fee hatte den Mitgliederrat angegriffen, insbesondere den Vorsitzenden Stefan Müller-Römer. Es hat danach so eine Aussprache gegeben. Ein oder zwei Tage später tauchte dann eine E-Mail von Müller-Römer auf zum Thema Verpflichtung Simon Terodde, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Woher sie kam, können wir spekulieren, bringt aber glaube ich nichts. Fakt ist,
Spekuliererei, ja.
Sie
ja.
war in der Öffentlichkeit und hat dann eben auch nochmal Zunder reingebracht.
Ja.
Einfach mal aus deiner Sicht, wie hast du die 7 Stunden gestern erlebt? Was wirklich dieses hochemotionale auch Wortgefecht zwischen zwei Parteien, auch unter den Mitgliedern?
Ja, also man hat zumindest am Anfang sehr die Nervosität bei allen Beteiligten gespürt. Also man hat auch beim Vorstand gemerkt, wie er sich quasi an seinen Skripten entlang gehangelt hat, um bloß kein Angriffspotenzial zu bieten. Es gab Rufe von der einen wie von der anderen Seite. Man hat versucht, halt so die Truppen zu mobilisieren. Am Ende des Tages muss ich allerdings sagen, dass ich finde, dass was am Ende dann überbleibt, ist, dass man als Verein sich gestritten hat, dass es da unterschiedliche Meinungen gab und die es auch immer noch gibt, die Risse sind da in diesem Club, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren und die werden uns auch noch weiter begleiten, aber es ist ein Club, der demokratisch sein will und der halt auch Demokratie liebt und Demokratie liebt auch vom Streit. Ja. Man muss sich nur nachher
in die Augen aushalten.
Genau, man muss sich nur nachher in die Augen sehen können und sich die Hand geben können und sagen können, du hast gewonnen oder ich habe gewonnen, aber auch dann muss der Gewinner in Anführungszeichen immer noch auf den Verlierer aufpassen. Und das ist jetzt halt auch die große Aufgabe. Ich vielleicht am Ende des Tages muss man sagen, dass Stefan Müller-Römer, obwohl er vorher angegangen wurde, die Wiederwahl ins Gremium geschafft hat, so insgesamt ist für mich was überbleibt, dass es friedlicher zuging, als ich es befürchtet habe. Und dass wir einen funktionierenden Mitgliederrat jetzt gewählt haben. Und ja, dass das ein funktionsfähiger Verein ist. Also,
ja. Ich habe es ganz ähnlich empfunden und bin froh, dass du von Rissen gesprochen hast und nicht von einem tiefen Graben, weil das war überhaupt nicht mein Eindruck. Ist ja auch so im Vorfeld mal von dem einen oder anderen formuliert worden, dass sich da ein tiefer Graben durch den Verein zieht. Das war überhaupt nicht mein Eindruck. Ich fand bei den Jahresberichten des Vorstands, ob das von Toni Schumacher, Markus Ritterbach oder Werner Spinner war, die überwältigende Mehrheit hat zugehört, hat das ja auch oft mit lautstarkem Applaus honoriert. Genauso aber auch auf der anderen Seite, als Stefan Müller-Römer seinen Jahresbericht über die Arbeit des Mitgliederrats vorgetragen hat. Diskutiert worden ist hart in der Sache. Buhrufe und das eine oder andere Schimpfwort aus der anonymen Masse hast du immer. Aber ich fand, die große Mehrheit war auf dem ordentlichen Niveau, wo du mitarbeiten kannst, wo du dich mit auseinandersetzen kannst. Weit weg auf jeden Fall von dem, was du ja, wochenlang in den sozialen Medien, so auf Facebook und so weiter da gelesen hast. Mhm. Das kann ja keiner gebrauchen. Da greift die eine Seite die andere an. Aber das Ganze natürlich unter so einem anonymen Mantel. Ja. Du weißt nicht, wer ist das, was will der, wird da nur provoziert. Ich bin froh über so eine Versammlung, da guckt man sich, wie du es auch angesprochen hast, in die Augen.
Wenn du eine Wortmeldung hast, dann stehst du da auf diesem Rednerpult und jeder weiß, wer du bist und was du sagen möchtest und dann kann man damit sich auch auseinandersetzen und das ist ja im Grunde gelebte Demokratie und nicht über irgendwelche Foren und sozialen Netzwerke.
Ja, wobei, wenn man den Verlauf sieht, fing das ja an, also wer jetzt nicht dabei war, und es werden wahrscheinlich einige sein, die jetzt hier reinhören, mit einem ersten Antrag, wo im Grunde die Tagesordnung umgekehrt werden sollte und der Mitgliederrat schnell gewählt werden sollte. Der Vorstand machte sich da sehr für stark und blitzte dann aber bei den Mitgliedern ab. Und diese ganze Abstimmung dauerte schon eine Stunde und ich glaube, das war so ein, also einer der Stimmungsdreher, weil am Anfang hat Müller immer sehr viele Buhrufe bekommen, also bei seiner ersten Nennung. Und ist ja nachher mit über fast zwei Drittel plus wiedergewählt worden. Heißt, da ist was passiert während der Versammlung. Er hat in meinen Augen sehr nüchtern, sehr sachlich seinen Jahresbericht vorgetragen, hat sich halt auch nie locken lassen.
Das war auch so ein wichtiger Faktor, weil die Jahresberichte kamen ja erst nach diesem Antrag und da konnte sowohl, ich habe es angesprochen, der Vorstand auch punkten, also da gab es ja teilweise auch Standing Ovations für die eine oder andere Aussage, aber eben auch Stefan Müller-Römer, der es auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht hat. Klar in den Aussagen, sachlich geblieben, da wurde nichts irgendwie unter der Gürtellinie formuliert und so muss es ja dann auch laufen.
Ja, ich hatte nur den Eindruck, dass zum Beispiel der Vorstand sich dann teilweise so in so Kleinkram verzettelt hat, also wie diese Diskussion mit FC.com, muss ich mit einem, für die Kollegen, also die nicht zu nahe treten, aber mit einem Fan sein, eigentlich auf einer Hauptversammlung so eine Diskussion lostreten. Dann hat Toni Schumacher hatte auch eine relativ kurze Geduldschnur bei ein paar Antworten, aber da hätte ich mir auch einen Tick mehr Souveränität erwünscht, aber insgesamt
war aber eher hinten raus, vielleicht lag es dann auch an der späten Stunde. Ne? Ja, irgendwann sind die Nerven halt durch.
Ja, ja. Aber was ich auch fand, war, was wirklich super gelaufen ist, war diese Mitgliederratswahl. Weil sagen, da war ab dem ersten Kandidaten war relative Ruhe drin, da wurde kein Kandidat niedergebrüllt oder gebuht. Jeder konnte sich anständig vorstellen. Am Ende des Tages gab es relativ eindeutige Ergebnisse. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass jetzt nur 12 drin sind, wegen dieser Mehr-Ja-als-Nein-Stimmen-Regelung. Also ich denke, an diesem Wahlsystem wird man sicher nochmal fallen.
Können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber du hast eigentlich schon das perfekte Stichwort geliefert, diese Wahl des Mitgliederrats, die doch sehr sachlich und mit hoher Aufmerksamkeit abgelaufen ist. In die Richtung geht auch der Eindruck, den Stefan Müller-Römer hatte. Und wir haben natürlich auch im Vorstand nachgehört, bei Markus Ritterbach, wie er denn die Atmosphäre während dieser 7 Stunden Mitgliederversammlung empfunden hat.
Ich fand die Veranstaltung dennoch sehr konstruktiv. Ja, es waren ja jetzt irgendwie keine großen Tiefschläge oder Ähnliches, sondern es ist halt eigentlich sehr, sehr gut, wenn so eine Kultur herrscht, dass man Demokratie lebt. Und das haben wir heute getan.
Am Ende ist es, glaube ich, gut gelaufen. Es ist dann doch noch gesittet abgegangen. Ich war vor allem sehr angetan, dass im Rahmen der Mitgliederratskandidatenvorstellung die Leute wirklich die Klappe gehalten haben und sorgfältig zugehört haben. Dementsprechend sollte man jetzt in die Zukunft schauen, das Positive sehen, dass eben letztlich demokratisch vernünftig abgestimmt wurde.
Ja, ein Sieg, wenn wir so wollen, für die Demokratie, zumindest was diese Wahl betrifft, des Mitgliederrats.
Ja, Markus Ritterbach ist ein gutes Beispiel. Der hat ja diese Anti-Gewalt-Rede gehalten, die halt für diese Standing Ovations gesorgt hat und sicher auch beabsichtigt hatte, so ein bisschen, den Teil der Ultras kritisch zu sehen, den man auch kritisch sehen kann, halt, ne, ohne ohne aber halt das Gesamte unter einen Kampf in einen Pott zu schmeißen. Aber was ich halt gut fand, war, Ritterbach hat halt dann seinen Part gelebt, er hat halt seine Position verfochten, er hat dafür Applaus bekommen, aber er war hinterher wirklich der Erste, der dann auch gesagt hat, vor so einer Entscheidung ist halt Geplänkel, da teilt die eine Seite aus und die andere Seite, aber nachher müssen wir wieder zusammenarbeiten und das machen wir jetzt.
Ja. Hat er dafür ja für seine Rede unheimlich, vielleicht die größte Zustimmung, was die Jahresberichte der Vorstandsmitglieder betrifft, bekommen. Ganz klare Kante gegen Gewalt gezeigt. Da sage ich auch ganz klar, das musst du auch so machen. Ja. Und dass wir uns da richtig verstehen, es geht nicht um die Ultras im Allgemeinen. Es geht, und das meinte er auch in seiner Rede, wirklich nur um die, die einfach die Regeln brechen, gewalttätig werden. Ja, und damit einfach in dem Verein nichts zu suchen haben.
Ja, gehe ich auch völlig mit d'accord, auch mit diesen Vereinsausschüssen, geht ja auch der Mitgliederrat mit d'accord. Was mich nur manchmal ein bisschen nachdenklich macht, ist, jetzt mal, der Mats war ja schon ein paar Mal hier in der Sendung Thema, aber ich lasse den halt mit meinen zwei Cousins und meinem Bruder ohne Angst in die Südkurve gehen. Warum? Weil da nichts passiert. Also zu behaupten, dieser Stadionbesuch sei gefährlich, also diese Dings, was nachher, also das hat ja nicht Ritterbach gemacht, sondern nachher auch der Redner ganz spät, wenn du dich erinnerst. Das halte ich halt so auch für ein Märchen. Also das ist halt irgendwo, du kannst sicher ins Stadion gehen, du kannst auch sicher auf die Stehränge gehen. Also Zustände, wie wir sie in den 80ern zum Beispiel in den Stadien erlebt haben, die gibt es ja einfach nicht.
Und da sollen wir auch nicht teilweise die Blöcke von links nach rechts geflitzt, konntest du beobachten, wie die sich da auf die Moppe gehauen haben.
Und da hätte ich nicht mein Kind hingegeben. Nein. Aber das ist halt einfach, das ist heute anders. Und da sollten wir halt auch, so klar wir Kante gegen diese Gewalt ziehen müssen, sollten wir auch es nicht überstrapazieren. Also mir wird das manchmal zu groß gemacht, wobei dieses Ding Union Berlin geht überhaupt gar nicht, brauchen wir nicht drüber
diskutieren. Das war auch ein Beispiel, das er noch in seiner Rede nochmal explizit angesprochen hat und daraufhin gab es ja dann auch noch Vereinsausschlüsse.
Ja, genau. Und aber dann hat er auch dann diese Pyros auf Kinder, das war glaube ich Belgrad.
Ja.
Auf jeden Fall sind das zwei Fälle, die halt natürlich nicht gehen, hat er ja auch recht und da ist auch da sind wir auch alle einer Meinung, aber ich glaube, wenn man da im Ultrablock fragen würde, ob die das so toll fanden, dass da Pyros auf Kinder geschossen worden, da hätte der ein oder andere auch ein Problem mit, bin ich mir ziemlich sicher.
Es ist nicht die Regel, dass ja jedes Spiel, dass es überall an allen Ecken kracht ohne Ende. Da bin ich auch ganz weit von entfernt. Und wie gesagt, es ist immer nur ein kleiner Teil, der sich da so komplett daneben benimmt. Und es sind nicht alle Ultras, um Gottes Willen.
Also bin ich ganz bei dir. Man darf das sicher ansprechen, das ist halt aber auch ist eine Problematik, die man angehen muss. Sie bestimmt aber jetzt auch nicht den kompletten Alltag des 1. FC Köln, würde ich sagen.
Dann lass uns wieder zurückkommen zum Mitgliederrat, der jetzt steht. Mhm. Und mittendrin wieder der Vorsitzende Stefan Müller-Römer, den wir gerade noch gehört haben. Und du hast es ja auch schon angesprochen, gerade zu Beginn hat er einige Pfiffe abbekommen. Mhm. Auch aufgrund wahrscheinlich dieser ganzen Vorgeschichten, die wir hier gerade nochmal erzählt haben. Ja. Dementsprechend war er nach der Wahl auch sehr erleichtert.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich da nicht wirklich mit gerechnet, weil die Angriffe gegen meine Person in den letzten Wochen ja schon sehr hart waren. Und auch die Atmosphäre zu Beginn war ja, als mein Name genannt wurde, durchaus gespalten. Und insofern freue ich mich jetzt, dass es geklappt hat und dass ich offensichtlich die Mitglieder überzeugen konnte.
Ja, ich habe heute geschrieben, dass seine Wahl im Grunde einer Sensation gleichkommt, weil ohne den anderen Kandidaten zu nahe treten zu wollen, aber er ist natürlich so ziemlich die einzige polarisierende Figur in dem.
Der halt immer in der Zeitung steht.
Genau, also den kennt, er hat ja auch durch seine Haare, durch den Doppelnamen, also jeder erkennt ihn sofort. So, und deshalb hätte ich gedacht, dass dieses System Ja-Nein-Stimmen ihm zum Nachteil gereicht, weil die ein Problem mit ihm haben oder die pro Vorstand sind, die werden auf jeden Fall mit Nein ankreuzen. Deshalb habe ich gedacht, normalerweise, der fliegt ein ziemlicher Sicherheit raus. Dass die Mehrheitsverhältnisse derart pro für ihn sind, hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Stärkt natürlich umso mehr seine Position, weil man muss es ja sagen, wie es ist. Und egal, wer diese Informationen geleakt hat oder nicht und wer diese Angriffe gefahren hat oder nicht, auf Vorstandsseite ist so ziemlich alles versucht worden, um den irgendwie aus dem Mitgliederrat rauszubekommen. Hat man zumindest das Gefühl gehabt. Also da will ich auch niemandem irgendwas vorwerfen, bin ich ganz weit von weg. Nur das war halt von beiden Seiten Politik. Auch Müller-Römer hat sicher seine Politik gemacht. Nur die Rechnung ist jetzt nicht aufgegangen. Müller-Römer hat relativ viel Zuspruch und steht natürlich nach diesem Ergebnis stärker da als jemals zuvor. Vor allen Dingen, auch wenn man in die Zukunft blickt, dass halt er jetzt wahrscheinlich dann wieder der neue Mitgliederratsvorsitzende sein wird und er dann halt das Gremium anführt, das im nächsten Jahr darüber entscheidet, ob er nochmal den gleichen Vorstand ins Rennen schickt oder irgendeinen anderen.
Und wenn so eine Wahl dann ja gelaufen ist, dann ist ja, das ist in der Politik ja auch oft so, die Zeit des Abrüstens, ne? Dann nimmst du dich verbal mal ein bisschen zurück. Denn du musst nach vorne gucken. Ja. Und genauso machen das jetzt auch der Vorstand um Markus Ritterbach, den wir dazu befragt haben, als auch Stefan Müller-Römer. Es muss weitergehen beim FC.
Ich glaube, wir fangen morgen an, uns zusammenzusetzen und sehr konstruktiv wieder zusammenzuarbeiten. Ja, dass es im Vorgespräch immer ein bisschen Geplänkere gibt, ist ja klar, so weiter. Aber ich glaube, morgen ist die Welt schon wieder viel ruhiger.
Bisschen abrüsten, nicht übertreiben, einfach ein bisschen cooler sein. Also der alte Spruch, ganz ruhig bleiben, der ist schon immer ganz gut. Im Fußball wird ganz oft zu viel aufgepumpt, zu viel Theater gemacht.
Ist das ein demokratisches Gremium? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch gar nicht richtig einen Überblick, wer alles dabei ist. Aber egal, wer dabei ist, wir werden mit denen konstruktiv und gut zusammenarbeiten. Dafür werde ich auch sorgen.
Wir haben ja auch bisher zusammengearbeitet. Es hat mal Konflikte gegeben, klar, keine Frage. Aber die muss man ja auch nicht ewig weitertragen. So wie ich vorhin gesagt habe, dass wir uns mit Armin Fee ausgesprochen haben, was gar kein Problem war. So kann man das auch in anderen Sachen lösen. Insofern mache ich mir da wenig Sorgen.
Ja, ist der richtige Ansatz. Es muss jetzt zusammen weitergehen. Über allem steht der Verein und nicht einzelne Personen.
Das ist richtig. Ich glaube allerdings, dass sich der ein oder andere weniger leicht damit tut als die beiden jetzt. Also ich glaube, dass Markus Ritterbach das kann. Ich glaube auch, dass das Stefan Müller-Römer das kann. Bei anderen Teilen im Vorstand, vielleicht auch im Mitgliederrat, bin ich mir da nicht so sicher, die halt auch Dinge persönlicher nehmen, als sie vielleicht sind. Aber die beiden haben die richtige Richtung vorgegeben. Da müssen, also Ritterbach hat ja gesagt, er wird dafür sorgen, also muss er in seinem Vorstand ein bisschen Arbeit betreiben. Stefan Müller-Römer muss sein Gremium hinter sich bekommen. So haben sie alle ein bisschen zu tun. Ich denke, insgesamt kann das nur dem ersten FC Köln zugutekommen, wenn wir endlich mal produktiv über Dinge sprechen, die den Verein weiterbringen und nicht über dieses du hast mein Töpfchen geklaut oder ich habe deine...
Wie sagt man so schön, mehr miteinander statt übereinander sprechen, und das sind im Grunde auch die Erwartungen, die jetzt die Mitglieder an den Mitgliederrat haben, und auch da haben wir nachgehört, hier die Antworten.
Dass das eintritt, was alle auch Kandidatinnen und Kandidaten angekündigt haben, dass die Kommunikation besser wird und dass dann in der nächsten Periode auch der Mitgliederrat seinen Beitrag dazu leistet, dass eben, wie gesagt, zusammen für den FC Besseres erreicht wird.
Das ist ein emotionaler Verein. Ich hoffe, dass da halt wieder genau mehr Sachlichkeit und mehr Miteinander. Also das wäre schön, und dass man sich darauf wieder mehr besinnt.
Dass sie kompetente Arbeit machen, dass sie ihre Arbeit auch offenlegen und dass sie vor allem für die Mitglieder da sind und auch als Sprachrohr der Mitglieder dienen.
Dass die Mitglieder mehr befragt werden, dass die hingehen, fragen, hör mal, habt ihr irgendwas, könnt ihr uns mehr reden? Und das ist bis jetzt ja nicht gewesen. Oder wenig.
Also Ärmel hochkrempeln, alle miteinander. Gibt viel zu tun beim FC, und für alle, die es vielleicht noch nicht ganz auf dem Plan haben, lass uns vielleicht einmal einen kurzen Überblick geben, wie denn überhaupt gewählt worden ist. Ja, im Grunde sind es ja größtenteils die alten Bekannten, also ja. Stefan Müller-Römer ist wieder drin, der zweite Vorsitzende Carsten Wettig hat es auch wieder reingeschafft. Ich glaube, er hatte sogar das beste Ja-Nein-Stimmverhältnis. Walter Böcker ist mit drin, Fritz Kuckuck, Christian Hoheisel, Ho-Yon Kim, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Frank Leifer, Fabian Schwab und Michael Trippel kennen die meisten als Stadionsprecher. Es gibt nur drei neue, Nicole Bender, Josef Derkum und Engelbert Fassbender, macht in Summe aber nur 12. Du hast es schon angesprochen, ja. 15 freie Plätze hätten wir gehabt.
Ja, das liegt, wie gesagt, an diesem Wahlsystem mit diesen Ja-Nein-Stimmen, und ich bin überzeugt, dass man da...
Die hätten über 50 kommen müssen, über 50%.
Das lag sicher an dieser schieren Masse an Mitgliedern, so dass natürlich an Kandidaten, weil wenn wir überlegen, jeder Kandidat hat vielleicht seine Fangruppe da, dann gibt es Kandidaten, die haben vielleicht diesen Kandidatenblock, der halt, sage ich mal, 100% FC-nah ist, oder der Kandidatenblock, der halt vorstandsnah ins Rennen geschickt wurde und der seine Freunde da hat, und die wollen natürlich die Jungs reinhaben. Was mache ich dann? Ich kreuze bei den anderen Nein an. Das heißt, du hast eine relativ hohe Nein Dichte und eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, wenn diese Kandidaten noch ein paar Enthaltungen auf sich vereinen, dass sie dann abgelehnt werden. So, das ist ein bisschen die Schwäche an dem System. Man wollte damit verhindern, dass die vielleicht am Ende sich erst vorstellen, dann weniger Ja-Stimmen haben, dass die im Verhältnis immer noch reinkommen können. Am Ende, wie gesagt, finde ich es nicht ganz glücklich, weil du hättest zum Beispiel bei diesem, ich weiß nicht, Christian Friedrich ist ja, glaube ich, da hat es eine Stimme, was die halt gefehlt hat.
49,9%.
Genau, also der Kerl könnte jetzt im Mitgliederrat sitzen, der könnte jetzt mitbestimmen, wenn einer sein Kreuz an die andere Stelle gemacht hätte, und das ist halt einfach schade, und das ist, glaube ich, auch nicht der Sinn der Veranstaltung.
Müsste man nochmal drüber nachdenken, über das Wahlsystem. Und zweiter Punkt ist ja, es waren jetzt 41 Kandidaten für 15 freie Plätze. Der Verein hat über 105.000 Mitglieder. Es ist ja gut möglich, dass in 3 Jahren sich 200-300 Kandidaten melden für die nächste Mitgliederratswahl. Das kriegst du ja irgendwann nicht mehr gewuppt.
Das ist richtig. Allerdings, also bei der Kandidatenzahl, die sich jetzt beworben hat, muss ich sagen, ja, muss da vielleicht sagen, Demokratie ist anstrengend, aber es lohnt sich am Ende, weil du hast halt einen demokratischen Prozess gehabt und die Mitglieder haben sich eingebracht, die haben ihre Ideen vorgestellt, die haben du mobilisierst dazu natürlich dadurch eine ganze Menge an Leuten rund um diesen Verein, die sich dann einbringen, die sich Gedanken machen und diese Gedanken sind ja nicht weg, nur weil die nicht gewählt worden sind. So, das ist halt insgesamt positiv. Was du halt ansprichst, ist halt aber richtig. Es kann halt irgendwann nicht mehr handelbar sein.
Also nur noch mal kurz zum Hintergrund. Es hatte jeder Kandidat die Möglichkeit, sich halt 2 Minuten vorzustellen. Ja. So mit Treppe hoch, Treppe runter vom Rednerpult sind das fast 3 Minuten pro Kandidat. Da sind schon mal 1,5 Stunden locker weg, nur für die Vorstellung.
Dazu die Fragerunde, die hinterher kam. Ne? Und dann muss noch gewählt werden, ausgezählt werden. Wir hatten, ich weiß nicht, wann haben wir angefangen? Also wir haben locker 3 Stunden, 3,5 Stunden für diese Wahl gebraucht. Ja. Ist halt die Frage, ist das online irgendwie handelbar, dass du das machst? Ich fand es halt gestern zum Beispiel auch, und das ist dieses Fatale an dieser Hoodie-Geschichte, über die wir auch schon gesprochen haben. Mhm. Also du sagst halt den Leuten, komm zur Mitgliederversammlung, krieg dir einen Hoodie. Kriegst den Hoodie aber nur, wenn du bis zum Ende wartest so, und auch möglichst gewählt hast. Das heißt, du sagst den Leuten, ihr müsst schon wählen, damit du den Hoodie bekommst. Ist aber egal. Darauf will ich gar nicht hinaus. Aber ich habe halt um 12 bin ich mal durch den Rundlauf gegangen und um 0.19 Uhr fahren die meisten letzten S-Bahnen. Mhm. Die Leute waren verzweifelt, weil sie wollten A, nach Hause und B, wollten sie aber ihren Hoodie haben. Was machen die Leute denn da? So, und dann kam halt noch die Kuriosität, dass da Leute mit gefälschten Hoodies rumgelaufen sind und die Leute gemeint haben, es gäbe die jetzt und sind dann noch mehr rausgestürmt und da hat so riesen Schlangen vor diesem Auslasszelt. Mhm. Und die Leute waren halt richtig verzweifelt teilweise. Und
wobei es hätte ja eigentlich, also für die dringend weg mussten, egal aus welchen Gründen, die Möglichkeit gegeben, den Bon für den Hoodie einfach einzuwerfen.
Ist falsch. Die Einwerfboxen
waren noch nicht aufgestellt.
Sind erst nach Schluss der Veranstaltung aufgestellt worden. Also das heißt, du hattest keine Möglichkeit, wenn du nicht bis zum Ende der Veranstaltung gewartet hast, auf den Hoodie. Und da muss ich halt sagen, dass du kriegst die Leute dahin, okay, du erwartest von denen, dass sie so lange wie möglich bleiben, aber irgendwann musst du halt auch sagen, es geht halt so nicht. Und vielleicht ist dann doch der Schluss besser, auf so einen Hoodie zu verzichten oder du irgendeine Möglichkeit zu schaffen, dass du sagst,
Zumal ja auch dann bei der Versammlung auch, es gab wieder einen extra Antrag, dass das abgeschafft werden müsste, also ein Satzungsantrag sogar. Es wurde immer wieder auch mit Wortmeldungen über dieses Thema diskutiert und das hat mich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, weil es gibt wirklich wichtigere Themen beim 1. FC Köln als diese Hoodies.
Und du hattest halt auch die ganze Zeit diese Einwürfe, Hoodie.
Ständig diese Zwischenrufe, das ist beim ersten Mal lustig, aber spätestens beim dritten Mal nicht mehr.
Dann war einfach die Diskussion, kann man einen Antrag stellen, dass sie früher verteilt werden? Sagt die Juristerei, nee, ist kein Tagesordnungspunkt. Aber wenn es kein Tagesordnungspunkt ist, kann ich als Vorstand sagen, hätte der Vorstand sagen können, wir verteilen sie einfach, weil es ja nicht Teil der Mitgliederversammlung ist, sondern sagen können, es gibt sie irgendwann. Wollten sie nicht, es gibt ja auch Gründe dafür, warum sie es so machen wollten. Ich finde es halt nicht glücklich, weil es viel zu viel Bohai um so ein Stück Stoff ist.
Ja. Wobei, aber das muss ich einfach abschließend noch sagen, auf der anderen Seite, also dieser Vorwurf, dass mit diesem Hoodie Stimmen gekauft werden sollten, finde ich wirklich absurd. Also das ist, weil ich finde es respektlos gegenüber den Mitgliedern zu behaupten, die würden sich von so einem 10-Euro Kapuzenpullover in ihrer Wahl beeinflussen lassen und dann pro Vorstand abstimmen. Also so viel Mündigkeit traue ich jedem Mitglied zu, dass er da hinkommt, so abstimmt, wie er das für richtig hält und nicht, weil der Vorstand ihm noch als Dankeschön einen Hoodie gibt. Also da habe ich eine klare Meinung zu. Ja, finde ich ehrlich gesagt fast schon lächerlich, die Diskussion.
Man kann halt drüber diskutieren, das können wir so von vorne auf.
Aber
ich meine, du verteilst auch keine 10-Euro-Gutscheine, damit du zur Bundestagswahl gehst. Also das wäre vielleicht auch wünschenswert und dass die alle da hinkommen und man könnte eigentlich erwarten, dass sie da hinkommen. Machst du aber nicht, weil du halt keine gelenkte Demokratie willst. Wäre jetzt das Gegenargument der Hoodie geht. Ich will die gar nicht von vorne.
Ging mir jetzt nur um diesen unterschwelligen Vorwurf des Stimmenkaufs. Das finde ich absurd. Das zieht für mich nicht.
Es ist aber eine Anregung zum Wählen. Also das muss man schon sagen. Also es ist halt eine Anregung, quasi eine Prämie dafür, da zu bleiben, um an der Wahl teilzunehmen. Ja. Also nicht, wie du wählst. Da gehe ich mit, aber es wird zumindest angeregt, dass du wählst, weil sonst wären vielleicht ein Drittel weniger geblieben gestern.
Ja, jetzt hat uns der Hoodie auch schon wieder so ein bisschen vom Weg abgebracht.
Ja.
Der lässt uns nicht los. Nochmal kurz Rückblick 12
von 15 Plätzen sind jetzt nur besetzt. So, ist das jetzt ein Nachteil für die Arbeit des Mitgliederrats? Stefan Müller-Römer sagt nein.
Also ich glaube ganz klar, dass es natürlich eine Polarisierung gab. Die gab es ja, war ja auch zu spüren im Saal, die konnte man hören. Und das führt natürlich dann zu sehr hohen Nein-Stimmen. Und deswegen sind es jetzt nur 12 Kandidaten geworden. Das wird uns aber nicht beeinträchtigen. 12 Mitglieder im Mitgliederrat reichen auch aus. Und da vernünftig zu arbeiten, das ist überhaupt kein Problem.
Klingt ganz zufrieden, ne? Und zwar, man kann es vielleicht auch auflösen, für die, die nicht so hinter die Kulissen blicken können. Also es gab ja mal eine Diskussion letztes Jahr, Vorstandsbrief gegen die Ultras, die nur Teile des Mitgliederrats unterschrieben haben. Waren drei. Einer davon war Michael Trippel, das ist relativ bekannt. Die anderen beiden, die Namen spielt jetzt keine Rolle, die nicht unterschrieben haben und gegen den Mitgliederrat im Grunde da waren, sind gestern nicht wiedergewählt worden. Das heißt, die normalerweise müssten sich die Mehrheitsverhältnisse noch mehr pro vorstandskritisches Lager, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gewandelt haben. Deshalb, also zumindest das Gros der Mitglieder, die letztes Jahr halt straight auf Müller-Römer-Kurs waren, ist halt geblieben. Und da muss man halt jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Aber das Gute, wie gesagt, ist halt auch, dass da eine Kompromissbereitschaft auf allen Ebenen ist. Und dass da ein konstruktives Zusammenhang auch möglich wird.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich fände es doch wieder jetzt zu einfach, das am Personal festzumachen, zu sagen, die sind jetzt pro Müller-Römer, die sind kontra Vorstand. Also die sind demokratisch da reingewählt worden.
Ja, klar.
Und die haben nicht gegen irgendeine Person zu sein oder für eine Person, sondern die müssen sich immer wieder mit der Sache auseinandersetzen, sollen die kritisch beurteilen, dann ihre Meinung dazu abgeben. Und deswegen gehe ich da jetzt mal völlig unbefangen rein, beobachte die Arbeit des Mitgliederrats. Und wir haben es ja jetzt im O-Ton gehört von Markus Ritterbach, von Stefan Müller-Römer. Beide Seiten wollen gucken, dass sie aufeinander zugehen und wieder um die Sache streiten und keine persönlichen Dinge da ausfechten.
Und ein weiterer Punkt ist ja, es muss ja gar nicht so viel Streit geben. Also wenn du die Punkte hörst, die der Vorstand sagt, wir wollen in Müngersdorf bleiben, wir wollen das Geisbockheim ausbauen, wir wollen einen Dialog mit den Fans hinbekommen, dass alles friedlich abläuft, dann ist der deckungsgleich mit den Zielen, die der Mitgliederrat im Grunde hat. Also die werden sich in der Sache streiten, in den einzelnen Dingen vielleicht mal streiten, aber ich finde, die großen Ziele, die der 1. FC Köln haben muss und auch hat, die liegen relativ auf der Hand und da gibt es halt gar keine großen widerstreitenden Interessen. Also der Vorstand sagt, wir wollen derzeit keinen Investor, der Mitgliederrat will auch keinen Investor, also so what, worüber streiten wir uns? Und deshalb muss ich halt sagen, hast du völlig recht mit diese großen Konflikte sehe ich derzeit gar nicht. Wenn man es schafft, diese persönlichen Animositäten aus der ganzen Veranstaltung rauszunehmen, bin ich auch überzeugt, kann man sehr gut in diesem Verein konstruktiv arbeiten. Und ich glaube, ich bin auch überzeugt, und da sind wir auch auf einer Linie, dass der gestrige Tag ein Schritt in die richtige Richtung dafür war. Auch wenn das teilweise hoch herging, aber am Ende gab es den Handschlag und gab es die Gratulation. Und jetzt muss man halt in den Konstellationen zusammenarbeiten.
Und das erste große gemeinsame Ziel, was alle verfolgen, und damit sind wir wieder beim Sportlichen, ist der Aufstieg. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir die drei Punkte aus Kiel mitnehmen.
Ja, also das ist, hat ja auch der Vorstand gestern nochmal dieses Wiedergutmachen, dieses Absturzes, das haben sie sich ganz oben auf die Fahne geschrieben. Alles andere ist jetzt erstmal Nebensache, was du danach machst. Wobei, wir haben noch gar nicht über die Zahlen gesprochen, ne? Also wenn du überlegst, was Alex Werle gestern da für Zahlen vorgelegt hat.
Über 170 Millionen Umsatz.
Du weißt halt, wenn du aufsteigst, gehst du direkt mit 130 Millionen Euro Umsatz wieder in die Liga rein, bist da irgendwo im Mittelfeld, du bist kein normaler Aufsteiger, kannst halt im Grunde deine Rolle wieder spielen. Du hast 70 Millionen Umsatz dieses Jahr verloren durch den Abstieg. Die musst du halt irgendwie, ist halt wie so eine Niederlage, die ein bisschen länger wirkt, halt, die musst du halt wieder gut machen. Aber der FC ist ja kerngesund in seinen Grundfesten. Und deshalb wirst du dieses sportliche Tal irgendwie durchschreiten und dann kannst du halt auch wieder in der Bundesliga eine gute Rolle spielen.
Aber der Weg ist noch weit.
Erstmal aufsteigen.
Wir gucken, ne? 5 Euro ins Phrasenschwein, wir gucken von Spiel zu Spiel. Nächstes Spiel, Holstein Kiel. Ja. Radio Köln ist live dabei auf der 107,1.
Und
ihr könnt im Netz das Ganze natürlich 90 Minuten komplett verfolgen, fc-radio.de, und der Express schreibt fleißig.
Ja, ich komme auch vorbei ins Holsteinstadion und berichte von dort. Und ja, bring gerne 3 Punkte von der Förde mit. Markus Anfang wird es freuen, die anderen natürlich auch, und dass die Auswärtsserie hält.
Und danach hören wir uns wieder. Alex gerne. Und meine Wenigkeit. Madadiot.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.